wünschen gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10 Uhr mit Jonas Ziegler. In der Nacht und am Morgen hat der Iran erneut Raketen auf Israel abgeschossen. Auch in der iranischen Hauptstadt Teheran gab es Luftalarm. In Tel Aviv soll unter anderem ein Hochhaus getroffen worden sein. Nahost-Korrespondent Benjamin Weber.
Israel hat nicht alle iranischen Raketen abfangen können. Als Gegenmaßnahme könne man die iranischen Ölanlagen angreifen, hieß es aus Tel Aviv. Die für Sonntag geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA in Oman sind laut einem Sprecher des iranischen Außenministeriums nach den israelischen Angriffen auf den Iran sinnlos.
Bundesaußenminister Wadephul setzt seine Nahostreise heute in Saudi-Arabien fort. In der Hauptstadt Riad ist ein Treffen mit seinem Kollegen Bin Farhan geplant. Ulrike Ufer.
Im Mittelpunkt steht aus Sicht von Beobachtern natürlich die Lage nach den israelischen Angriffen auf iranische Atomanlagen. Zudem dürfte es bei dem Gespräch um die katastrophale humanitäre Situation im Gazastreifen gehen. Auch die Perspektiven für eine Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israelis und Palästinensern werden voraussichtlich thematisiert. Zuletzt hatte Frankreich seinen Willen bekräftigt, Palästina als Staat anzuerkennen.
Unionspolitiker drängen weiter auf eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Fraktionschef Spahn reicht das geplante Freiwilligenmodell nicht aus. Jan Busche.
Es müsse jetzt eine Struktur bei der Bundeswehr geschaffen werden, die eine schnelle Rückkehr zur Wehrpflicht möglich macht, sagte Spahn der Rheinischen Post. Der Wehrbeauftragte des Bundestags Otte schlägt vor, noch in diesem Jahr ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden. Wenn eine Wehrpflicht tatsächlich kommt, stellt sich eine weitere Frage. Gilt diese dann für Männer und Frauen? Erstmal nur für Männer, findet Fraktionschef Spahn. Die frühere Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer meint dagegen in der Berliner Zeitung, wegen des Geburtenrückgangs könne auf keine Gruppe verzichtet werden.
Der brandenburgische Innenminister Wilke hat sich für gemeinsame Grenzkontrollen mit Polen ausgesprochen. Grenzbeamte beider Länder könnten so bei der Kontrolle von Migranten Verfahrenssicherheit erreichen, sagte der parteilose Politiker RBB 24 Brandenburg aktuell. Weiter betonte Wilke, dass man auf der Autobahn 12 wieder zwei Spuren freigeben müsse, um die Beeinträchtigungen für die Pendler zu verringern. In Luxemburg wird heute mit einem Festakt an die Unterzeichnung des Schengener Abkommens vor 40 Jahren erinnert. An den Feierlichkeiten nimmt unter anderem die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger teil. Mit dem Schengen-Abkommen hatten Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten den schrittweisen Abbau der Grenzkontrollen beschlossen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute viel Sonne, maximal 27 bis 31 Grad. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 21 und in Nauen 20 Grad. Morgen zunächst sonnig, im Verlauf wolkiger und ab dem Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter, 27 bis 33 Grad. Die Zeit 10.03 Uhr. RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht bitte auf der A20 Kreuz Uckermark. Zwischen Prenzlau Süd und Kreuz Uckermark sind Leute auf der Fahrbahn.
RBB 24 Inforadio.
Jetzt im Studio für Sie Bernhard Kempf. Ja, und mit großer Sorge schaut die Welt weiterhin in den Nahen Osten, denn dort setzen Israel und der Iran ihre gegenseitigen Angriffe fort. Seit gestern schon hat es mehrere Angriffswellen gegeben. Israel, heißt es, habe einen Großteil der Drohnen abfangen können. Nach Angaben eines Rettungsdienstes wurden trotzdem zwei Menschen getötet. Der Iran spricht bislang von fast 80 Opfern. Die Israelis haben die vergangene Nacht vor allem in Luftschutzbunkern verbracht, berichtet unser Korrespondent Julius Segador.
Es war eine kurze und unruhige Nacht für die Menschen in Israel. Immer wieder gab es Raketenalarm, immer wieder mussten sie die Schutzräume aufsuchen. Dem Sirenenalarm folgte das dumpfe Grollen der Raketenabwehr. Israel steht unter Beschuss. Hunderte ballistische Raketen hat das Mullah-Regime in den vergangenen Stunden auf Israel abgefeuert. Auch wenn die meisten Raketen durch die Abwehrsysteme abgefangen werden konnten, es gab in verschiedenen Landesteilen einige Einschläge. Auch in Tel Aviv, wo es mehrere Explosionen gab. Verteidigungsminister Israel Katz warf dem Iran vor, eine rote Linie überschritten zu haben, indem es zivile Wohnbezirke beschossen habe. Das Regime in Teheran werde dafür einen hohen Preis bezahlen, erklärte er. Die israelische Heimatschutzbehörde rief die Menschen unterdessen auf, weiterhin nahe ihren Schutzräumen zu bleiben. Es wird mit weiteren Angriffswellen gerechnet. Es ist der erwartete Vergeltungsschlag des Iran. Nachdem gestern Israel zahlreiche Ziele in dem persischen Land anvisiert hatte, Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sprach in einer nächtlichen Videobotschaft von einem Erfolg dieser Angriffe. In den letzten 24 Stunden haben wir hochrangige Militärkommandeure, führende Atomwissenschaftler, die bedeutendste Urananreicherungsanlage des islamischen Regimes und einen großen Teil seines Arsenals an ballistischen Raketen ausgeschaltet. Weitere Angriffe sind im Gange. Das Regime weiß nicht, wie es getroffen wurde. Es weiß nicht, was noch getroffen wird. Denn Israel setzt seine Angriffe im Iran fort. Iranischen Angaben zufolge waren in der Hauptstadt Teheran laute Explosionen zu hören. Mehrere Geschosse sollen auch den Flughafen Mehrabad getroffen haben. Hier berichten iranische Medien von Bränden in der Gegend des Flughafens. In seiner Videobotschaft sprach Israels Premier Netanyahu die Menschen im Iran direkt an. Die iranische und die israelische Nation sind seit den Tagen Kyros des Großen befreundet. Es ist an der Zeit, dass sich das iranische Volk um seine Flagge und sein historisches Erbe vereint und für die Freiheit von einem bösen und unterdrückerischen Regime eintritt. Dieses Regime war nie schwächer. Dies ist eure Gelegenheit, aufzustehen und eure Stimme zu erheben. In Israel rechnen viele damit, dass das Militär nun die iranischen Ölanlagen angreifen könnte. Diese wurden bisher verschont. Der Iran reagierte umgehend darauf, dann würden wichtige Wirtschafts- und Energiezentren in Israel sofort und weitaus zerstörerischer und verheerender angegriffen werden, schrieb die iranische Nachrichtenagentur Fars.
Aus Tel Aviv der Bericht von Julio Segaldor. Ja, und die Eskalation im Nahen Osten, die betrifft auch viele Reisende. Für Israel gilt mittlerweile eine Reisewarnung, aber auch für andere Länder hat das Auswärtige Amt seine Hinweise aktualisiert. Welche Länder das betrifft, dazu Efi Seibert aus dem Hauptstadtstudio.
Nun sind auch Reisen in das beliebte Touristenziel Dubai betroffen. Das Auswärtige Amt rät von Reisen dorthin ab. Ebenso wie nach Saudi-Arabien, Bahrain, Katar, Kuwait, Oman und Jordanien. Es kann in diesen Ländern jederzeit dazu kommen, dass der Luftraum gesperrt wird. Außerdem werden Reisende aufgefordert, besonders an belebten Plätzen und bei großen Veranstaltungen vorsichtig zu sein. Größere Menschenansammlungen sollte man meiden, so die Hinweise des Auswärtigen Amts. Schon seit gestern gilt eine noch höhere Warnstufe für Reisen nach Israel, genauso für den Iran. Deutsche, die im Iran wohnen, sind schon aufgefordert worden, das Land zu verlassen. In Ländern mit Reisewarnungen sollen sich deutsche Staatsangehörige auf die Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amts schreiben lassen, damit sie im Ernstfall schnell erreicht werden können. Bundesaußenminister Johann Wadephul ist zurzeit im Nahen Osten unterwegs. Er forderte jetzt alle Deutschen in der Region auf, die Reisewarnungen eng zu verfolgen.
Das Auswärtige Amt rät aus Sicherheitsgründen von Reisen in den Nahen Osten ab, Efi Seibert informierte. In den USA wollen heute tausende Menschen gegen die Politik ihres Präsidenten protestieren. In nahezu allen Bundesstaaten sind Demonstrationen geplant, auch in Washington. Ja, und dort wird Donald Trump selbst heute eine Militärparade abnehmen. Anlass dafür ist der 250. Geburtstag der US-Streitkräfte. Dass dieses Datum auf seinen heutigen 79. Geburtstag fällt, das sei reiner Zufall, heißt es aus dem Weißen Haus aus Washington. Ralf Borchert.
Mehr als 6000 Soldatinnen und Soldaten, 150 Militärfahrzeuge, einschließlich Panzer und 50 Flugzeuge und Hubschrauber sollen an der Parade in Washington beteiligt sein. Und der wichtigste Mann im Publikum hat an diesem Tag selbst Geburtstag, den 79. Donald Trump. Vor einigen Tagen wurde der Präsident gefragt, was die ganz normalen Amerikanerinnen und Amerikaner von dieser Parade mit nach Hause nehmen sollten. Ich möchte, dass sie am Ende mitnehmen, wie großartig unser Land, wie großartig unser Militär ist, so Trumps Antwort. Er habe rund um die jüngsten D-Day-Feierlichkeiten zum Gedenken an die Landung der Alliierten in der Normandie 1944 mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Macron und anderen Staats- und Regierungschefs telefoniert, auch mit Russlands Präsident Wladimir Putin, so Trump weiter. Alle würden feiern, Paraden abhalten, nur die USA nicht, obwohl doch die USA den Zweiten Weltkrieg und auch den Ersten Weltkrieg gewonnen hätten. Da habe er gesagt, auch wir sollten feiern. Der Politikwissenschaftler Peter Fever von der Duke University betont, trotz des großen Stellenwerts der Streitkräfte in der US-Gesellschaft seien Militärparaden mit dem zur Schaustellen von Material selten. Die letzte große Parade in Washington D.C. fand 1991 statt.
That was the case, say, after Desert Storm.
Das war nach der Operation Desert Storm, so Fever im Radiosender NPR, also nach dem Golfkrieg, den die USA gegen den Irak unter Saddam Hussein nach dessen Invasion Kuwaits geführt hatten. Typisch amerikanisch sei dagegen, dass bei großen Sportereignissen wie dem Super Bowl Kampfflugzeuge über das jeweilige Stadion fliegen. Was die jetzige Militärparade besonders umstritten macht, während in Washington Panzer zur Schau gestellt werden, sind in Los Angeles Nationalgarde und US Marines im Einsatz, um Trumps harte Migrations- und Abschiebepolitik zu untermauern. Den Politikwissenschaftler Chris Adelson von der American University macht das einigermaßen fassungslos.
On his birthday, a military parade, tanks in the city of Washington D.C.
An seinem Geburtstag Panzer im Zentrum von Washington D.C. Das wirkt wie aus einem Kinofilm, so Adelson im ARD-Interview. Der Politologe ist ein besonders scharfer Trump-Kritiker. Für ihn will Trump sich zum König machen.
Donald Trump wants to make himself a king.
Er glaubt, Regeln gelten für ihn nicht. Er glaubt, er kann machen, was er will, so Adelson. Wenn der Präsident das Militär in Los Angeles einsetzen kann, wo es absolut keinen Grund dafür gibt, dann will er sich in dieser Art der Machtausübung zum Diktator machen. Zu einem amerikanischen Putin, Orban, Erdogan, vielleicht einem amerikanischen Xi, so Adelson in Bezug auf die Staats- und Regierungschefs Russlands, Ungarns, der Türkei und Chinas. In zahlreichen Städten der USA sind für den heutigen Samstag Proteste geplant, viele unter dem Motto No Kings, keine Könige. Donald Trump hat angekündigt, Protestierenden im Umfeld der Militärparade in Washington mit allergrößter Härte zu begegnen.
Aus Washington berichtete unser Korrespondent Ralf Borchert. Unfälle, Krankheiten, Transplantationen. Täglich werden in Deutschland rund 15.000 Blutkonserven benötigt. Das heißt, alle 7 Sekunden ist ein Mensch auf die Spendebereitschaft eines anderen angewiesen. Doch gerade jetzt im Sommer, da drohen Engpässe. Der heutige Weltblutspendetag will auf dieses Problem aufmerksam machen und für mehr Blutspenden werben. NDR-Reporterin Nele Rüssler war in Hamburg unterwegs und hat dort einen Mann getroffen, der sich freiwillig schon etliche Male hat pieksen lassen.
Matthias Miet spendet seit 25 Jahren Blut. Alle 3 Monate kommt er ins Blutspendezentrum des Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
Unmittelbar nach der Spende merke ich schon so ein kleines schummriges Gefühl im Kopf, aber das geht auch schnell wieder weg. Und bisher hat es mir nur gut getan.
Vor der Spende werden sein Blutdruck und Fieber gemessen. Außerdem kontrolliert man, ob ausreichend rote Blutkörperchen vorhanden sind. Nur wenn das alles in Ordnung ist und kein Eisenmangel vorliegt, darf er spenden. Dann geht es für circa 10 Minuten auf die Liege. Ein 0,5 Liter Blut wird entnommen, eine unbedenkliche Menge.
Es gibt Menschen, die sich geradezu belebt und inspiriert fühlen, wenn sie bei der Blutspende waren. Und es gibt doch den einen oder anderen, der sagt, auch jetzt für den Abend nehme ich mir jetzt nicht nochmal das Zirkeltraining im Fitnessstudio vor, sondern lege mich auf die Couch und lege die Füße hoch und morgen bin ich wieder der Alte.
Erklärt der Transfusionsmediziner Sven Peine vom UKE. Nach einer Blutspende macht der Körper sich sofort daran, das Blut zu ersetzen. In den Gefäßen wird innerhalb von Minuten bis Stunden der Flüssigkeitsanteil des Bluts durch Wasseraufnahme aus der Nahrung und dem Gewebe ersetzt. Die Nieren registrieren den gesunkenen Sauerstoffgehalt im Blut und schütten das Hormon Erythropoietin aus, besser bekannt als EPO. EPO stimuliert die Blutstammzellen im Knochenmark. Diese beginnen, neue Blutzellen zu bilden.
Die roten Blutkörperchen, die Sauerstoffträger, auf die es uns ja besonders ankommt, die sozusagen der essentielle Bestandteil sind, füllen sich über die nächsten 4 bis 6 Wochen komplett wieder auf und alles ist wieder so wie vorher.
Bei Menschen, die häufig Blut spenden, verbessert sich dieser Prozess der Blutneubildung. Das konnten die Stammzellforscher am Deutschen Krebsforschungszentrum jetzt nachweisen, sagt Andreas Trump vom Krebsforschungszentrum Heidelberg.
Also in den vielen Spendern haben wir bestimmte Genveränderungen gesehen. Die haben wir auch genau charakterisiert. Und es zeigte sich, dass durch diese Genveränderungen die Blutzellen schneller auf Blutverlust reagieren und dadurch auch schneller das Blut regenerieren können.
Blutspenden hat weitere Vorteile. So ergab eine Studie der Charité Hinweise, dass regelmäßiges Blutspenden bei Menschen mit Bluthochdruck diesen senken kann. Außerdem wird das Blut der Spender bei jeder Spende auf verschiedene Auffälligkeiten und Erkrankungen untersucht. Ein kostenloser Gesundheitscheck-up. Blutspenden darf jeder gesunde Mensch ab 18, der mindestens 50 Kilo wiegt. Männer dürfen alle 2 Monate spenden, Frauen alle 3. Eine Altersbeschränkung nach oben gibt es für das Blutspenden nicht mehr.
Nele Rösler war das über den heutigen Weltblutspendetag. Und hier geht's weiter jetzt mit Carsten Steinmetz.
RBB 24 Inforadio Sport.
Es soll das größte Spektakel werden, das es im internationalen Vereinsfußball je gegeben hat. Das hofft jedenfalls der Weltfußballverband FIFA. Die Clubweltmeisterschaft in den USA beginnt in der kommenden Nacht mit der Partie von Inter Miami mit Lionel Messi gegen Al-Ahli aus Kairo. Die FIFA hat die Vereine mit der Aussicht auf hohe Einnahmen angelockt. Der Wettbewerb, an dem aus der Bundesliga der FC Bayern und Borussia Dortmund teilnehmen, steht dennoch auch in der Kritik. Nina Barth berichtet aus den USA.
12 der 32 Teams kommen aus Europa. Neben Dortmund und Bayern sind das zum Beispiel Manchester City, Real Madrid oder der FC Porto. 6 Teilnehmer kommen aus Südamerika. Weitere Teilnehmer sind von den Konföderationen von Afrika, Asien und Nord- und Mittelamerika und der Karibik. Auckland City ist als Vertreter von Ozeanien dabei. Gespielt wird bei der Club-WM in einer Gruppenphase. Die Gruppenersten und Zweiten kommen weiter. Dann geht es in die K.O.-Runde. Die FIFA hofft zwar auf ein neues Megaturnier, allerdings bleibt der Ticketverkauf bisher deutlich hinter den Erwartungen zurück. Das Interesse in den USA ist, bisher zumindest, gering. Auch international ist das Turnier umstritten. Experten sehen eine zu hohe Belastung der Spieler nach einer langen Saison. Viele Fans kritisieren das Turnier als weitere Kommerzialisierung des Fußballs. Für die Clubs ist das Turnier rentabel. Insgesamt schüttet die FIFA rund 1 Milliarde Dollar an Preisgeld aus. Gut die Hälfte davon sind Antrittsgelder für die Vereine.
Die Handballer der Füchse Berlin, die haben gerade erst den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte gefeiert. Da steht das nächste Highlight schon an, die Champions League. Eine Woche nach dem Titelgewinn in der Meisterschaft wollen die Berliner nun auch in der Handball-Königsklasse triumphieren. Zunächst müssen die Füchse aber heute Nachmittag in Köln das Halbfinale überstehen gegen Nantes aus Frankreich. Thorsten vom Wege über die Champions League Finalrunde.
Köln feiert das Final Four. Und 2 der 4 Teams, die in der Domstadt um die europäische Krone ringen, kommen aus Deutschland. Der SC Magdeburg ist zum 3. Mal in Folge beim Finale der besten 4 dabei. Eine unglaubliche Leistung der Elbestädter, aber natürlich wollen die mehr, denn ein Titel fehlt bisher in dieser Saison. Für das sportlich ja so verwöhnte Handball Magdeburg eine eher ungewohnte Situation. Das Los hat's aber gar nicht gut mit dem SCM gemeint, denn mit dem FC Barcelona wartet schon in der Vorschlussrunde am späten Nachmittag die erfolgreichste Vereinsmannschaft Europas. Die Katalanen sind Champions League Rekordsieger, Titelverteidiger und wie so oft mit einer Weltauswahl am Rhein dabei. Die Füchse Berlin kommen mit viel Euphorie nach Köln, gelang doch in der Vorwoche der große Wurf in der Bundesliga. Der neue deutsche Meister um Superstar Matthias Gitzel hat im Halbfinale mit den Franzosen aus Nantes eine schwere, aber nicht unlösbare Aufgabe vor sich. Die Berliner sind in diesem Spiel leicht favorisiert.
Füchse gegen Nantes ab 15 Uhr. Inforadio überträgt komplett live. Soweit der Sport mit Carsten Steinmetz.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Jetzt im Studio Bernhard Kempf. Deutschland ist aus der Atomkraft ausgestiegen. Viele unserer Nachbarn aber, die setzen weiter auf Atomstrom. Frankreich ist ein Beispiel, aber auch Tschechien. Dort will man jetzt mehrere Mini-Atomkraftwerke bauen. Eines davon soll auch an der Grenze zu Sachsen stehen. Bis heute sollten Stellungnahmen für die Umweltverträglichkeitsprüfung möglich sein. Jetzt hat Tschechien die Frist dafür um 1 Monat verlängert, weiß unsere Prag-Korrespondentin Marianne Allweis.
Das Geschäft im Wert von umgerechnet mehr mehr als 16 Milliarden Euro hat sich das südkoreanische Unternehmen KHNP gesichert. Trotz der verspäteten Vertragsunterzeichnung soll der erste von zwei neuen Reaktorblöcken im Süden Tschechiens 2036 ans Netz gehen. Im Erzgebirge will Tschechien an bis zu drei Standorten modulare Mini-AKWs bauen. Bis 2050 sollen 10 Anlagen entstehen, unter anderem dort, wo Tschechien bis 2033 Kohlekraftwerke abschaltet. Außerdem am zweiten Atomstandort in Temelin, rund 70 Kilometer entfernt von Bayern. Die ČEZ hat für den ersten Standort in Temelin im November das Vorprüfverfahren eingeleitet. Der Block soll 2035 den Betrieb aufnehmen. Für Tuschimitze im Erzgebirge wurde die Umweltverträglichkeitsprüfung im Mai gestartet. Ein erster Block ist für 2040 geplant. Das Kraftwerk soll nicht nur Strom, sondern auch Wärme erzeugen, erklärt Peter Třešňák vom Industrieministerium. Die Mini-Atomreaktoren sollen günstiger sein als konventionelle Blöcke, außerdem sicherer. In Bayern und Sachsen sehen das nicht alle so. Beim tschechischen Umweltministerium sind bereits Dutzende Stellungnahmen eingegangen, bestätigt deren Sprecherin Veronika Kreci. Wir haben uns an das Bundesumweltministerium gewandt, sowie an die Umweltministerien in den beiden Bundesländern. Sachsen wird alle weiteren Schritte für Deutschland koordinieren. Zu dem neuen Kernkraftwerk im Erzgebirge kann sich jeder äußern, auch die Öffentlichkeit.
Sagt die Sprecherin des Umweltministeriums in Tschechien im Beitrag von Marianne Alweis. Wenn Wasserversorger Umwelt- und Verbraucherstandards nicht einhalten, ist das bedenklich. Wenn dann die Topmanager trotzdem Boni erhalten, erst recht. In Großbritannien ist das passiert. Um sowas künftig zu verhindern, hat die britische Regierung jetzt ein Gesetz verabschiedet. Worum es genau geht, erklärt London-Korrespondent Christoph Prüssel.
Was der britische Umweltminister Steve Reed am vergangenen Freitag zu verkünden hatte, ist eine echte Kehrtwende. Keine Prämien mehr für die Topmanager mehrerer Wasserversorger. In den vergangenen Jahren hätten sich die Vorstandsvorsitzenden mehrerer Unternehmen Boni in Höhe von über 120 Millionen Euro ausgezahlt, sagte Umweltminister Steve Reed.
Well, over the last 10 years.
Noch nie ist so viel Abwasser ungeklärt in Seen, Flüsse und ins Meer eingeleitet worden. Die Ära, in der Umweltverschmutzung die Basis für Profite war, ist nun vorbei. Betroffen sind insgesamt 6 Wasserversorger in England. Die Unternehmen haben unter anderem Umweltstandards nicht eingehalten. Dass die Aufsichtsbehörde Ofwat diese Bonuszahlungen streichen kann, ist neu. Im Februar hat das Parlament ein entsprechendes Gesetz verabschiedet, um das zu ermöglichen. Der Schritt kommt, nachdem es bereits Strafzahlungen für Versorger gegeben hatte, weil sie Umwelt- und Verbraucherstandards nicht eingehalten hatten. In Großbritannien gab es immer wieder Berichte darüber, dass die Versorger das Wasser ungeklärt in Flüsse, Seen und ins Meer leiten. Auch wenn die Prämien für 2024/25 jetzt nicht gezahlt werden dürfen, es müsste noch viel mehr passieren. Die meisten Versorger haben über Jahrzehnte hinweg viel zu wenig in das Leitungsnetz und in Kläranlagen investiert. Und das hat auch mit der Privatisierung und einer zahnlosen Regulierungsbehörde zu tun. Dafür haben viele Menschen im Vereinigten Königreich kein Verständnis angesichts der Dividenden, die die Unternehmen auszahlten. Seit der Privatisierung Ende der 80er Jahre in England und Wales waren dies Berechnungen der Universität Greenwich zufolge 100 Milliarden Euro. Empfänger waren die Eigentümer der Versorgungsunternehmen, darunter Investoren wie Pensionsfonds, zum Beispiel aus Kanada. Auf die ist die Regierung auch angewiesen. Der größte Versorger Thames Water ist massiv verschuldet, steht mit einem Schuldenberg von knapp 25 Milliarden Euro kurz vor der Insolvenz. Eigentlich braucht der Versorger dringend einen Investor. Doch gerade erst in der vergangenen Woche ist ein Geldgeber abgesprungen. Der Konzern KKR zog sich aus den Verhandlungen zurück. Möglicherweise, weil die neue Bissigkeit der Aufsichtsbehörde zum Investitionsrisiko wurde. Diesen Verdacht jedenfalls legt eine Äußerung des Thames Water Chefs Chris Weston nahe. Der Manager sprach im Mai vor einem Ausschuss des Unterhauses. Wir müssen Geldgebern versichern können, dass sie mit ihrem Investment Geld verdienen. So bekommen wir die Summe, die wir brauchen, um die Probleme angehen zu können. können. Diese Unternehmen werden das nicht tun, wenn sie davon ausgehen müssen, dass es weitere Strafzahlungen gibt. Strafzahlungen, keine Prämien, all das verunsichert Investoren, die ihre Rendite maximieren wollen. Konsequent wäre es, Experten und auch einigen Oppositionspolitikern zufolge, die Versorger wieder zu nationalisieren. Doch das kann sich die Labour-Regierung derzeit schlicht nicht leisten.
In Großbritannien werden die Prämien von Topmanagern von Wasserunternehmen gestrichen. Christoph Prössel war das aus London.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Die Beatsteaks aus Berlin. 30 Jahre schon gibt es diese Rockband ja, und das aus den Steppkes von damals, mal eine der erfolgreichsten und langlebigsten Bands des Landes werden sollte, hätte zur Gründung 1995 wohl niemand gedacht. Das Jubiläum wird jetzt mit zwei ausverkauften Konzerten in der Max-Schmeling-Halle in Prenzlauer Berg gefeiert. Unser Konzertreporter Hendrik Schröder war gestern zur ersten dieser beiden Shows vor Ort.
Ach, die Beatsteaks, wie kann man die denn nicht gern haben, diesen Haufen, wie sie da stehen auf der Bühne. Gitarrist Bernd ganz cool und in schwarz, Bassist Totze ständig wippend im knallbunten Hemd, Sänger Arnim in kurzen Hosen und dem obligatorischen Fischerhut, Leadgitarrist Peter in geringelt und grinsend, Schlagzeuger Thomas mit undurchschaubarer Miene, stoisch und eingerahmt von einem leuchtenden BS für Beatsteaks. Alle so verschieden und doch eine Einheit, eine Gang, eine Familie, soll Arnim später in einer der wenigen Ansagen erzählen, mit vielen Höhen, aber auch sehr tiefen Tälern seit 30 Jahren. Wahnsinn. An zwei Abenden wird das gefeiert mit verschiedenen Setlisten. Am Freitagabend waren Songs der ersten vier Alben dran. Schon der zweite Track Hello Joe lässt die Halle komplett ausrasten. Wie bewegend das immer wieder ist, wenn eine ganze Halle, wenn 12.000 Menschen kollektiv springen und schreien und nicht wissen, wohin mit sich vor Freude. Und unten vor der Bühne nicht nur die ersten 5 oder 10 oder 25 Reihen dancen und durchdrehen, sondern einfach die ganze verdammte Halle. Und das, ohne dass die Beatsteaks sie groß dazu animieren müssten. Das machen die Fans ganz alleine. So let me in, we'll sort it out. So let Plötzlich kommen dann die Ärzte für zwei Songs auf die Bühne. Die alten Freunde der Beatsteaks, die damals mit der Zeile »Wie kannst du bei den Beatsteaks ruhig sitzen bleiben?« aus ihrem Song »Unrockbar« nicht wenig Anteil daran hatten, den Namen der Berliner Kumpels noch bekannter zu machen. Und gleich vorweg, später sollen auch noch Campino und Kuddel von den Toten Hosen vorbeischauen und Jan von Turbostart. Die Fans können es gar nicht fassen. Ja, es ist ein bisschen komisch, dass an diesem Abend ausschließlich Männer auf der Bühne stehen. Die Vorband, die Beatsteaks, sämtliche Gäste, nur Männer. Aber die Beatsteaks kommen eben noch aus einer Zeit, als es normal war, dass das komplette Gitarrenbusiness fast nur aus Männern bestand. Und wenn sie jetzt zum 30. ihre alten Weggefährten einladen, dann sind das halt alles Typen. Aber wahnsinnig nette Typen. Nach einer Stunde und 45 Minuten ist Schluss, klingt eher kurz, aber wenn man bedenkt, dass die Beatsteaks kaum geredet und hauptsächlich Song an Song genäht haben, so 25 werden es gewesen sein, und dass das Publikum nach dieser wilden Reise auch völlig platt ist, dann war das mehr als genug. Die Beatsteaks 30 Jahre nach Bandgründung immer noch ganz groß.
Ja, und auch heute spielen die Beatsteaks nochmal in der Max-Schmeling-Halle. Auch dieses Jubiläumskonzert ist ausverkauft, aber Radio 1 vom RBB überträgt das zweite Konzert heute Abend live, und zwar um 21 Uhr.
Werbung.
Heute gibt's Pizza. Eine runde Genuss, herzhaft leckert mit Käse und Salami. Der neue Brutzler-Pizza-Style von Wiesenhof. Mann, ist das ne Wurst.
Und jetzt mit Brutzler Tickets für die UEFA Women's Euro 2025 gewinnen.
Auf unsere Natur, auf unseren Wald und auf die Krombacher Cashkorken. Mit Sofortgewinnen im Gesamtwert von 10 Millionen Euro und 1 Million Bäume für die Wälder in Deutschland. Jetzt gewinnen und gemeinsam Gutes tun. Krombacher.
Eine gute Küche ist Lieblingsort, ist Familientreff und Genusszentrum. Eine gute Küche ist der Mittelpunkt des Lebens. Und Küchenaktuell ist Ihr Spezialist für gute Küchen. Entdecken Sie Qualität und Top-Service zum besten Preis bei Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen. Jetzt Beratungstermin vereinbaren. Zu Hause, online oder in einem unserer 17 Fachmärkte. Küchenaktuell.
Deine Mutter hätte abtreiben sollen? Missgibt. Krass. Wie kann man so einen Kommentar schreiben? Naja, ist halt Internet. Aber da muss man doch was gegen tun. Und was? Allein kann ich eh nichts ausrichten. Muss ja auch nicht ich machen. Gibt genug andere, die das lesen.
Hass im Netz verschwindet nicht, wenn wir die Augen verschließen. Lasst uns hinschauen und handeln. Werde auch du Teil der Telekom-Initiative gegen Hass im Netz. Telekom.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland zwischen Großkreuz und Leest 60 Minuten Baustellenstau. Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind bis Montag früh zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt wegen Bauarbeiten. Sie müssen jeweils 20 Minuten mehr Zeit einplanen. Stockender Verkehr auf der Umfahrung über Gerade Straße und Blaschkoallee. Geduld brauchen Sie auch auf der B2 stadtauswärts vor Malchow und auf der B158 vor Ahrensfelde.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Tag. Israel und der Iran beschießen sich weiter gegenseitig. In der Nacht sind Dutzende iranische Raketen in der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv eingeschlagen. Auch in Teheran ist es zu Explosionen im Zentrum gekommen. Israel wirft dem Iran vor, mit Angriffen auf zivile Ziele eine rote Linie zu überschreiten. Aus Jerusalem hieß es bisher, man greife nur militärische Ziele oder Atomanlagen an. Die iranische Regierung sieht nach dem israelischen Großangriff offenbar keinen Sinn mehr in den Atomverhandlungen mit den USA. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran sagte, man könne nicht gleichzeitig verhandeln und Israel gestatten, den Iran anzugreifen. Für morgen war im Oman eine neue Gesprächsrunde angesetzt. Offiziell abgesagt wurde sie bisher nicht. Bundesaußenminister Wade Pfuhl setzt seine Nahostreise heute in Saudi-Arabien fort. In der Hauptstadt Riad ist ein Treffen mit seinem saudischen Kollegen Bin Farhan geplant. Aus Riad Christina Nagel.
Dabei wird es nicht nur um die israelischen Angriffe auf iranische Atomanlagen und die Gegenschläge gehen. Thema dürfte auch die katastrophale humanitäre Situation in Gaza und die Zukunft des Küstenstreifens sein. Gaza, hatte Wade Pfuhl zu Beginn seiner Reise erklärt, sei eine offene Wunde. Zur Ruhe werde der Nahe Osten erst kommen, wenn es auch Perspektiven für die Palästinenserinnen und Palästinenser gebe und eine Zwei-Staaten-Lösung.
Wenige Tage nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz will die österreichische Regierung das Waffenrecht verschärfen. So solle das Mindestalter für Waffenkäufer steigen, kündigte Kanzler Stocker im ORF an. Außerdem müssten psychologische Tests genauer durchgeführt werden. Am Dienstag hatte ein 21-Jähriger an seiner ehemaligen Schule 9 Jugendliche, eine Lehrerin und danach sich selbst erschossen. In Berlin haben landeseigene Wohnungsunternehmen im vergangenen Jahr deutlich weniger neue Wohnungen gebaut als im Jahr zuvor. Das steht in einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linken, die dem RBB exklusiv vorliegt. Demnach wurden 2024 nur rund 3.500 Wohnungen fertiggestellt, 20% weniger als 2023. In London findet gleich die Geburtstagsparade zu Ehren von König Charles statt. An der Zeremonie nehmen hunderte Soldaten, Pferde und Musiker teil. Zum Abschluss wird die königliche Familie auf dem Balkon des Buckingham-Palasts erwartet. Charles hat eigentlich erst im November Geburtstag. Die Militärparade wird aber immer im Juni gefeiert, weil dann besseres Wetter ist. Und das Wetter bei uns. Heute viel Sonne, maximal 27 bis 31 Grad. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 21 und in Nauen im Havelland 20 Grad. Morgen am Sonntag zunächst sonnig, im Verlauf wolkiger und ab dem Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen, bei 27 bis 33 Grad. Die Zeit 10.34 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Der Markus Söder sucht ja häufig das Battle mit Berlin. Dieses Battle, Franziska, nehmen wir gerne auf mit Bayern.
Das wäre ja geradezu widersinnig, wenn Sie jetzt dagegen stimmen würden.
Es wird Ihnen nicht entgangen sein, dass wir in der Koalition bei einigen wesentlichen Punkten anderer Auffassung sind.
Heute wird's kämpferisch bei uns in der Spreepolitik. Herzlich willkommen zu Battlestar Berlin-Brandenburg. Es geht um epische Schlachten, wo Münchner Großmäuler abgewatscht werden und Regierungskoalitionen am seidenen Faden hängen. Oder vielleicht doch nicht. Wir sprechen auf jeden Fall jede Woche über alles, was wir besonders wichtig oder kurios fanden in der Politik in Berlin und Brandenburg. Und diesmal geht's unter anderem um das House of Games, mit dem Berlin ganz groß werden will in der Computerspielebranche. Und nebenbei sozusagen als netter Kollateralschaden Bayerns Markus Söder ärgern kann. Es geht um die Woche der Wahrheit für die Brandenburger Regierungskoalition. Die muss nämlich zittern, ob das bisschen Haushalt sie zu Fall bringt. Und als Schmankerl gibt's in der heutigen Redebattle noch unsere Bewertung der Berliner Koalitionscrash-Gerüchte und der CDU-Träumereien von einem Iron Dome Raketenabwehrsystem für die Hauptstadt. Hallo, sagt Sabine Müller aus der Berliner Landespolitikredaktion. Und wir starten mit dem House of Games und dem Mann, der bei uns in der Berliner Landespolitikredaktion der Experte ist für alles, was mit Wirtschaft, Gaming, E-Sports zu tun hat und der am Dienstag auch als erster verkünden konnte, wo das House of Games seinen Standort finden wird. Hallo Sebastian Schöbel.
Grüß dich, hallo.
Und bevor wir jetzt zu den harten Fakten kommen, müssen wir erstmal eine Frage klären, die auch Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey am Dienstagmorgen im RBB 24 Inforadio beantworten musste. Nämlich, was zocken Sie so?
Na, ich habe geworben für unser erstes E-Sports-Team Berlin. Und da ist eine der Kategorien League of Legends. Und das habe ich vor kurzem mal ein bisschen angespielt.
Und was zockst du so, Sebastian?
Ich zocke nicht das gleiche wie Franziska Giffey, sondern ich spiele mit meinem Sohn zusammen gerne Minecraft und spiele dann für mich persönlich den neuen Teil der Elder Scrolls-Serie, nämlich den Oblivion, der neu aufgelegt wurde. Ein Spiel, mit dem ich auch groß geworden bin, das es jetzt in einer neuen Remastered-Version gibt. Und ich spiele auch gerne alte Spiele, zum Beispiel Patrizia 2 Gold, eine Hanse-Handelssimulation von Ascaron, einem legendären deutschen Spieleentwickler. Gibt's leider nicht mehr, aber das Spiel gibt's noch.
Lass uns mal tatsächlich ganz ernsthaft werden. Was genau ist dieses House of Games und wo soll es hin?
Also zunächst mal, wo soll es hin, konnten wir diese Woche vermelden. Tatsächlich ist das Haus Lux an der Warschauer Brücke, kennt man wahrscheinlich als Oberbaum-City, dieses ganze Gebiet. Das ist dieses Hochhaus mit diesem sehr ikonischen Glaskubus obendrauf. Da soll quasi das Zentrum der Berliner Games-Industrie entstehen, mit einem großen Ankermieter und drumherum ganz viele kleine Entwicklerstudios, die dort im Prinzip günstigen Büroraum, Arbeitsräume finden sollen. Dazu auch eine ganze Menge zusätzliche Räume, die sie brauchen für Konferenzen, für Präsentationen, auch um ein neues Spiel vorzustellen. Außerdem sollen da auch die Förderstrukturen mit rein, sodass also die Firmen im Idealfall, so zumindest die Vorstellung, in diesem Haus nicht nur die Spiele entwickeln können, sondern gleich auch die richtigen Ansprechpartner haben, quasi Etage drunter oder zwei drunter, die ihnen dann mit der Förderung helfen können. Und es soll auch, das ist das große Ziel, das Computerspielemuseum da reinziehen, damit die Öffentlichkeit da auch hingehen kann, um Computerspiele zu sehen, spielen zu können, sich angucken zu können. Was viele nicht wissen, ist, dass Berlin die größte Computerspielesammlung der Welt hat. Also wirklich zigtausende Titel, die dann eingemottet hier in Lagern liegen. Und die sollen in diesem House of Games auch spielbar gemacht werden.
Du hast gerade von günstigen Mieten gesprochen. Weiß man schon, was das ungefähr kosten wird?
Nein, da haben sie sich bedeckt gehalten. Ich habe das natürlich nachgefragt, was kostet bei euch der Quadratmeter? Dann haben sie so ein bisschen rumgedruckst und sagten, also so richtig fest ist das noch nicht, weil ja auch bis auf den einen großen Ankermieter, über den wir noch reden, Ubisoft, die restlichen Mieter noch nicht feststehen. Aber es gibt eine lange Warteliste von ungefähr 20 Unternehmen. Und die Macher des House of Games, also die Vista, ein landeseigenes Unternehmen, das man auch von Adlershof kennt, die werden das Ganze managen. Und die habe ich gefragt. Und da war dann die Antwort, also Quadratmeter Quadratmeterpreise werden wir wahrscheinlich so etwas unter dem liegen, was im Augenblick aufgerufen wird. Aber vor allem bekommen unsere Mieter, die Games-Firmen, die Games-Entwickler halt die Möglichkeit, hier auch mal nur ein Büro für eine kurze Zeit zu mieten oder dann ganz flexibel mal eben 2, 3 mehr dazu zu mieten und vielleicht auch den Vertrag mal zu verlängern oder schnell wieder rauszugehen. Und vor allem kriegen sie dann noch ganz viel Infrastruktur dazu, die sie normalerweise dann irgendwie selber vorhalten müssten. In diesem House of Games gibt es dann zum Beispiel auch Tonstudios, wo sie Sachen vertonen können, Sachen, die man sonst irgendwie extra noch dazu mieten müsste.
Du hast jetzt schon den Ankermieter angesprochen, Ubisoft, das ist eine französische Gaming-Firma. Das ist schon ein dicker Brocken, oder?
Das ist ein großer Brocken, ja. Auch wenn die zuletzt ein bisschen wirtschaftliche Probleme hatten. Umsatz ist etwas gesunken, lag aber trotzdem immer noch im letzten Jahr bei 2 Milliarden Euro insgesamt. Und die
Woher
haben halt,
kennt man die? Von welchen Spielen?
Die haben schon richtig große Sachen rausgebracht. Also die Far Cry-Serie zum Beispiel, ein Ego-Shooter mit diversen Teilen inzwischen. Assassin's Creed, sehr beliebt. Das ist das, wo man von Dach zu Dach springt und clandestin versucht, Leute um die Ecke zu bringen. Sehr beliebte Serie. Aber zum Beispiel auch bei Geschichtsfans wie mir, die Anno-Serie, eine Simulation diverser Zeitepochen. Also auch das gehört damit dazu.
Und jetzt am Dienstag, als das Quartier Lux da als Standort vorgestellt wurde, da war also dermaßen viel Euphorie in der Luft. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner, der hat gesagt, an diesem Ort wollen wir Zukunft schreiben. Die Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey hat gesagt, wir wollen die besten Köpfe der Welt anlocken. Ist das realistisch?
Das wird sich zeigen. Das ist das große Versprechen. Und das sollte man bei diesem House of Games auch immer mit dazu sagen. Es ist ein Versprechen an die Stadt. Gesellschaft. Immerhin will ja der Senat 4,6 Millionen Euro da auch reinstecken oder hat das schon und verspricht im Prinzip, dass man damit der Games-Industrie hier in Berlin nochmal einen Schub gibt, auch im, ich sag mal, im Wettkampf, und da sind wir bei dem Battle Bild, das du am Anfang aufgemacht hast, mit anderen Städten in Deutschland, die natürlich auch diesen lukrativen Markt für sich entdeckt haben, und man will eben schauen, dass man das Herz, das Zentrum der deutschen Games-Industrie hier in Berlin in diesem House of Games verkörpert und ansiedelt und ja, versucht eben von diesem immer weiter wachsenden Markt der Computerspielebranche weltweit dann sein Stück vom Kuchen abzukriegen.
Du hast die Battle eben angesprochen, wir haben es auch am Anfang der Sendung schon gehört. Kai Wegner hat den Termin da am Dienstag genutzt, um ein bisschen gegen den bayerischen CSU-Ministerpräsident Markus Söder zu stänkern. Da hören wir noch mal kurz etwas länger rein.
Nun gibt es ja schon wieder ganz viele Menschen in Deutschland, die meinen, sowas haben wir längst. Also üblich bei Markus Söder. Immer wenn irgendwas woanders entsteht, dann behauptet er, gibt's schon. Meine Damen und Herren, so ein House of Games gibt's weder in Deutschland noch in Bayern und international auch nicht, meine Damen und Herren. Das ist einzigartig wie Berlin. Wir haben als Berlin etwas, was München eben nicht hat, meine Damen und Herren. Wir haben unfassbar viele kreative Orte. Der Markus Söder sucht ja häufig das Battle mit Berlin. Dieses Battle, Franziska, nehmen wir gerne auf mit Bayern.
Ist dieses House of Games denn wirklich so einzigartig, wie Kai Wegner das da dargestellt hat? Und können da wirklich München, Düsseldorf oder wer auch weiter nur gegen abstinken?
Ich habe ehrlich gesagt diese Aussage, also es klang ja so, als hätte er sich ganz speziell auf eine Aussage von Herrn Söder zum House of Games bezogen. Also ich habe es nicht gefunden, wer weiß, wenn mir da einer auf die Sprünge helfen kann, gerne, ich nehme jeden Tipp entgegen. Aber er hat sich einfach darauf bezogen, dass München, wenn es nicht nur ums Gaming geht, aber auch um andere Branchen, gerade auch im Startup-Bereich, aber eben vor allem auch im Gaming-Bereich, schon versucht, Berlin ein Stück weit den Rang abzulaufen. Da ist München aber nicht allein. Es gibt auch andere Städte in Deutschland, Hamburg, Köln, Frankfurt am Main, die durchaus Interesse an der Gaming-Branche haben, die teilweise auch interessante Unternehmen da haben, vor allem Frankfurt am Main mit Crytek. Aber das, was es jetzt mit dem House of Games in Berlin gibt, mit 15.000 Quadratmetern in Berlin und eben der ganzen Struktur, die da entstehen soll, das gibt es so in der Größe nicht.
Sag noch mal kurz, wie wichtig ist denn die Gaming-Branche für Berlin? Also was gibt es da schon? Wie viele Firmen, wie viele Arbeitsplätze?
Also laut Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey gibt es ungefähr 200 Firmen hier in Berlin, die sich in der Games-Branche tummeln. Nicht alle von denen bringen selber Spiele raus oder entwickeln sie. Einige arbeiten auch als Zulieferer mit Software und weiterer Technologie für die Games-Branche. Insgesamt sind das ungefähr 3000 Leute, die laut Giffey in dieser Branche arbeiten, nur in Berlin. Und in der gesamten Metropolregion, nimmt man also Brandenburg mit dazu, dann setzt diese Branche hier ungefähr 500 Millionen Euro im Jahr um. Deutschlandweit sind es weit über 1000 Firmen und der Umsatz liegt in der gesamten Branche in Deutschland, nur die deutschen Firmen hier bei 4 Milliarden Euro.
Eine Menge Geld. Und du hast es jetzt schon gesagt, der Senat gibt 4,6 Millionen fürs House of Games. Gleichzeitig wurde diese Woche dann verkündet, dass erstmal kein Geld da ist, um für 4,5 Millionen, also praktisch die gleiche Summe, einen Helikopter für Berlins Polizei anzuschaffen. Nun gibt's Leute in der Koalition, die sagen unter der Hand, also eigentlich hätte ich lieber den Helikopter gehabt. Was ist deine Meinung? Sind diese 4,6 Millionen gut investiertes Geld?
Ich glaube schon. Sollte es tatsächlich so kommen, dass dieses House of Games die Branche weiter nach vorne bringt und da auch neue Spieleentwickler in Berlin auf den Markt bringt, aus Berlin und den Berliner Entwicklern, die es hier gibt. Und es gibt immer mehr davon, weil die auch die Studiengänge an unseren Universitäten sind inzwischen für die Spielebranche auch vorhanden. Dann haben die hier eine Chance, wirklich mit ihren Ideen auf den Markt zu kommen. Und dann können die eine Menge Geld verdienen und natürlich Steuern zahlen.
Nun geht's mit dem House of Games ja nicht gleich morgen los. Was ist der Zeitplan?
Erstmal muss das Luxhaus umgebaut werden. Also das ist im Prinzip ist das einfach ein bisschen Büros, aber das muss auf die Ansprüche eben der Games-Branche umgebaut werden. Und dann sollen die im Frühjahr 2026 an den Start gehen.
Okay, Frühjahr 2026. Ich hoffe ja sehr, dass du dann mit deinen Spielen irgendwie ein paar Level weiter bist, falls es bei deinen Spielen überhaupt Level gibt oder ich
Nein,
mich jetzt
bei meinen
gibt keine
Spielen
Level.
Keine Level.
Okay, dass du dann strategisch irgendwie das Feldherrenniveau oder so erreicht hast, was immer es da gibt. Ganz vielen Dank, Sebastian, für deine Infos zum House of Games.
Gerne.
Auch in Brandenburg ging es diese Woche ums Geld, allerdings mit Implikationen, die ziemlich weit über einen Hubschrauberkauf oder ein einzelnes Wirtschaftsförderprojekt hinausgehen. Es geht um den ersten Haushalt, den die ja immer noch vergleichsweise junge Koalition aus SPD und BSW verabschieden muss. Und es geht um die Frage, ob es die Regierung dabei aus der Kurve tragen könnte. Wer könnte das besser einschätzen als Amelie Ernst aus unserer Brandenburger Landespolitikredaktion, die sich diese Woche unter anderem durch den Haushaltsausschuss gequält hat und mir gesagt hat, puh, das war eine Spezialvorlesung Makroökonomie. Hi Amelie.
Ja, wem es gefällt, also man wird ja auch nicht dümmer im Landtag, ne? Man lernt auch immer noch, wenn man ein bisschen genau zuhört, über Stunden auch was dazu. Hi Sabine.
Du, nächste Woche soll ja der Landtag in Potsdam den Doppelhaushalt für dieses und nächstes Jahr verabschieden. Man merkt schon, dieses Jahr sind auch vergleichsweise spät dran. Bring uns doch mal bitte auf den Stand. Was ist denn die Ausgangslage? Worüber wird noch gestritten?
Genau, das eine ist wirklich, wir sind spät dran. Es ist Juni und viele warten darauf, dass jetzt mal klar ist, was mit dem Geld passiert dieses Jahr, wer was wie ausgeben kann. Da liegt einiges jetzt auch auf Eis. Und jetzt wird natürlich diskutiert einerseits über Inhalte, über mögliche Kürzungen, über Sachen, wo Prioritäten gesetzt wird, ganz konkret. Also da haben wir in den letzten Wochen hier im Podcast ja auch drüber gesprochen. Ne? Bildung, Schulen, Lehrkräfte, da soll es Kürzungen geben. Da gab es auch Proteste. Es geht um die Infrastruktur zum Beispiel. Wie viel Geld geht in Bahnverbindungen, in Straßen, in Fahrradwege und so weiter. Da ist man auf der Zielgeraden. Aber vor allen Dingen ging es diese Woche jetzt nochmal um das große Ganze, also um die Frage, wie viel Geld ist es denn insgesamt? Wie viel neue Schulden sind es auch? Also 16,7 Milliarden Euro für dieses und 17,4 Milliarden Euro fürs nächste Jahr hat die Koalition eingeplant. Aber die Frage ist eben, was ist mit der Schuldenbremse? Also man darf ja ausnahmsweise sozusagen neue Schulden aufnehmen, wenn man nachweist oder davon ausgeht, dass es eine Konjunkturkrise ist und Einnahmeausfälle gibt. Und das war eben die Frage diese Woche eben im Haushaltsausschuss, Stichwort Makroökonomie-Vorlesung, dass man eben einfach gerade bei der CDU sehr skeptisch ist und gesagt hat, nee, ist das wirklich hier eine Krisenlage? Kann man das wirklich so rechnen, dass wir auf 10 Jahre verteilt, so macht es die Koalition oder will es die Koalition machen, festlegt, dass wir eine Krise haben und deswegen nochmal neue Schulden in Milliardenhöhe aufnehmen dürfen?
Nun könnte man jetzt denken, ein bisschen Protest oder auch viel Protest gegen einen Haushaltsentwurf von außerhalb des Parlaments ist total normal, dass auch vielleicht sogar Abgeordnete aus den Regierungsfraktionen nicht so ganz happy sind, ist irgendwie auch Business as usual. Aber diese SPD-BSW-Koalition in Brandenburg, die hat halt nur 2 Stimmen über den Durst im Parlament. Also gibt es deshalb schon die Sorge, dass die Sache vor die Wand fahren könnte?
Genau, da fehlt rein rechnerisch eben nicht viel. Bei all diesen Faktoren, sowohl den Inhalten als auch bei der Frage mit den neuen Schulden, um diesen Haushalt möglicherweise doch platzen zu lassen nächste Woche im Landtag. Da soll er ja dann irgendwann durch sein, spätestens am Freitag. Bei der SPD scheint man da im Moment relativ geschlossen zu stehen, aber beim BSW kann man sich da eben nicht ganz so sicher sein.
Genau, und Ärger macht mal wieder, muss man sagen, der BSW-Abgeordnete Sven Hornauf. Erklär uns doch mal bitte ein bisschen, wer ist das und was ist sein Problem?
Genau, den hatten wir hier in verschiedenen Zusammenhängen auch schon mal erwähnt. Also er hat mittlerweile quasi eine gewisse Prominenz erlangt, dadurch, dass er immer mal wieder, sagen wir mal, sein eigenes Ding macht oder auch gegen den Kurs der Koalition oder des BSW in der Fraktion zumindest sich äußert und ausspricht und auch abstimmt im Landtag. Also er war ja schon zu Beginn der Koalition gegen die Investitionen in den Bundeswehrstandort in Holzdorf, weil das für ihn eben alles in Richtung Aufrüstung geht. Da war er dagegen. Jetzt kritisiert er eben die Kürzung im Bildungsbereich, also diese zusätzliche Unterrichtsstunde für Lehrkräfte zum Beispiel, hat auch ein massives Problem mit den Regelungen jetzt zur Grundsteuer, da möchte er Änderungen. Also er hat an verschiedenen Stellen jetzt in den letzten Monaten auch im Innenausschuss immer wieder klar gemacht, er ist gegen bestimmte Einzelpläne, hat auch schon mal gestimmt mit der AfD, das wollte man ja eben nicht als Koalition, und sich auch bei Anträgen der Koalition enthalten. Also da dreht sich immer sehr, sehr viel wieder um ihn. Und ja, bei so einer knappen Mehrheit macht das eben einen Unterschied. Jetzt hat man ihn aus verschiedenen Ausschüssen schon abberufen, in denen er eigentlich war. Aber man tut sich eben jetzt auch nicht so leicht, ihn einfach sozusagen rauszuwerfen aus der Fraktion, aus der BSW-Fraktion, weil man braucht eben dann am Ende auch seine Stimme und will das Ganze nicht noch riskanter gestalten, sage ich mal.
Nun könnte ja zahlenmäßig die Koalition einen Neinsager verkraften. Gibt es noch andere Wackelkandidaten?
Naja, es gab zuletzt zumindest noch ein, zwei Abgeordnete vom BSW, zum Beispiel Reinhard Simon aus der Uckermark. Der hat sich auch mal enthalten bei Abstimmung. Der tritt aber nicht so offensiv auf wie Sven Horn auf mit seiner Grundsatzkritik an der Koalition, muss man sagen. Auf der anderen Seite haben die Kommunen eben gerade jetzt speziell der Städte- und Gemeindebund diese Woche auch noch mal klar gesagt, wir müssen jetzt aber mal einen Haushalt haben. Also wir müssen planen können. Die Städte und Gemeinden wissen sonst nicht, wo es hingeht. Und das baut auch noch mal so ein bisschen Druck auf. Die Frage ist, ob eben einzelne Abgeordnete, die da bei bestimmten Punkten skeptisch sind, sich davon beeindrucken lassen.
Gibt es denn Zugeständnisse schon an die Kritiker, also speziell an Herrn Horn auf?
Jein, also der SPD-Fraktionschef Björn Lüttmann hat diese Woche einerseits nochmal gesagt, Leute, wir müssen zusammenstehen, hat aber auch speziell an Sven Horn auf nochmal eine Botschaft gesandt, zu sagen, ja, man hat doch draufgelegt im Bildungsbereich, beim Vertretungsunterricht nochmal einige Millionen, auch bei der Grundsteuer würde man doch nochmal nachbessern, man guckt sich das Ergebnis erstmal an, wie es am Ende aussieht, das sei noch gar nicht alles so durch, also man sendet da schon Signale. Und auch der BSW-Fraktionschef Nils-Olaf Lüders hat gesagt, dass man mit Horn auf weiter im Gespräch sei. Aber das zeigt eben auch schon, wie mächtig so ein einzelner Landtagsabgeordneter sein kann oder werden kann, wenn die Mehrheiten so knapp sind.
Du hast jetzt gerade die Fraktionschefs erwähnt, du hast das Ohr an den Fraktionen. Wie ist denn da die Stimmung? Sind die schon sehr nervös?
Also nach außen würde ich sagen, ist man zuversichtlich und sagt, wir haben das hier alles im Griff und sind da auf einem guten Weg. Hinter den Kulissen wissen wir auch, sieht es ein bisschen anders aus. Da ist man sehr eng im Gespräch und gerade eben mit einzelnen Abgeordneten beim BSW dann aber deutlich mehr Unruhe, würde ich sagen, als bei der SPD.
Was ist denn deine Einschätzung? Also diese jetzt nicht mal ein Jahr alte Koalition, also ein halbes Jahr alte Koalition, die wird da nicht ernsthaft zerbrechen, oder?
Glaube ich am Ende auch nicht, aber das kann sozusagen noch eine Welle danach nach sich ziehen. Ne? Der Haushalt ist natürlich eine wichtige Hürde und eine große Hürde und wenn die übersprungen ist, dann ist das schon mal was, was man geschafft hat. Aber dann heißt das ja nicht, dass absolut wieder ruhige See ist und dass damit alle eng beieinander stehen, sondern da gibt's demnächst die nächsten Themen und da gibt's auch um Kürzungen etc. weitergehen. Und ja, das heißt, da ist noch lange nicht Ruhe.
Ich bin wirklich super gespannt, Amelie. Danke dir für deine Einschätzung. Und ich würde sagen, nächste Woche dann die Auflösung. Ne? Hat Brandenburg noch eine Regierung oder nicht?
Wir klären das. Bis denn.
Bis denne.
Tschüss.
Wir kommen jetzt nochmal zurück nach Berlin, denn auch da ging in dieser Woche das Gespenst eines Koalitionsbruchs um. What? Das muss uns Thorsten Gabriel einordnen, der die Berliner Landespolitik kennt wie kaum ein anderer bei uns. Hi Thorsten.
Hallo Sabine.
Die BZ, die hatte pünktlich zum Plenumstag am Donnerstag gefragt, plant SPD-Fraktionschef Raed Saleh den Koalitionsbruch? Nicht wirklich, oder?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also ich muss sagen, ich hatte an dem Donnerstag Frühdienst und das heißt immer, dass der oder diejenige dann morgens so durchguckt, was denn die klassischerweise die Zeitungen so in ihren Ausgaben drin haben. Und ich schlug also Seite 5 der BZ digital auf und dachte, ups, was ist das denn? Fühlte mich sofort erinnert und 20 Jahre zurückgeworfen. Da hat die SPD ja in der Tat schon mal einen Koalitionsbruch hingelegt. Vor 25 Jahren, muss man fast sagen. Genau, also was stand da drin? Da stand drin, dass die SPD, namentlich Raed Saleh, der Fraktionsvorsitzende, vorhabe, nach der Sommerpause mit fadenscheinigen Gründen die Koalition mit Kai Wegner und der CDU platzen zu lassen und sich selbst von Grünen und Linken zum regierenden Bürgermeister wählen zu lassen.
Das Ganze auf Basis von Gerüchten, oder?
Auf Basis von Gerüchten, einem Raed Saleh, der es selber auch dementiert hat.
Genau, bei dem habe ich gestanden am Donnerstag, der hat gesagt, also nee, wirklich nicht.
Genau, und das, in dem Artikel selber wurden auch keine Stimmen aufgeführt, die man jetzt ernst nehmen konnte, als das wurde ernsthaft erwogen. Also so ein bisschen steht man davor und rätselt, wollte da ein Medium mal testen, was so geht? Oder andere aus der Partei haben das irgendwie so mal hingehechelt, um mal zu gucken, was damit passiert? Ja, in jedem Fall war es unterhaltsam.
Aber du hast schon eben gesagt, auf Seite 5, von daher,
genau.
Die BZ hatte, glaube ich, auch gemerkt, Aufmacherpotenzial hat es vermutlich nicht.
Das dachte ich dann nämlich auch, weil sonst hätte man überlegen müssen, muss man doch noch mal ein bisschen tiefer recherchieren, wie weit ist dieser Putschplan gediehen. Aber als ich dann eben auch merkte, liebe Leute, es ist Seite 5, dann kann es so dringend dann doch nicht sein.
Also wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass es so nicht kommt. Was aber sehr klar und sehr offensichtlich ist, dass die Stimmung in der Koalition von CDU und SPD nicht so berauschend ist gerade. Das haben wir am Donnerstag im Abgeordnetenhaus gesehen. Da gab es Knatsch auf offener Bühne.
Genau, bei der Verkehrspolitik. Und das war insofern bemerkenswert, als dass es jetzt so nach meinem Dafürhalten das zweite Mal, glaube ich, war, dass wirklich mal offen Konflikte ausgetragen werden. Also Kai Wegner war das ja immer sehr wichtig, dem regierenden Bürgermeister zu sagen, wir reden hier intern vertraulich miteinander und da darf es dann auch mal ein bisschen zur Sache gehen, aber nach außen hin sind wir hier geschlossen.
Aber das zweite Mal erst, ich glaube, da habe ich ein paar mehr gezählt.
Ja, ich habe es jetzt an Personen festgemacht. Also ich habe jetzt die Konflikte mit der Sozialsenatorin Chancel Kiesel-Tippe im Kopf gehabt. Da gab es ja vor allen Dingen um die Bezahlkarte für Asylbewerberinnen und Asylbewerber.
Und auch Ausbildungsplatzumlage, da gab es schon mal Misstöne.
Genau, also auf Personen bezogen vielleicht Nummer zwei. Jetzt in diesem Fall haben wir es mit Verkehrspolitik zu tun. Und da war es dann wiederum der SPD-Abgeordnete Tino Schopf, der sehr offen im Parlament und davor auch im zuständigen Ausschuss sagte, wir sind da nicht einer Meinung, wenn es um die Frage, den Umgang mit Kiezblocks in den Bezirken geht, wenn es um die Frage geht, wie wird mit Tempo 30, Tempo 50 in der Stadt umgegangen. Und das wurde relativ offen adressiert und führte dann auch dazu, das konnte man sehr schön beobachten, normalerweise gibt es ja so etwas, so eine Disziplin in der Koalition, man beklatscht die Rednerinnen und Redner schon gegenseitig irgendwie, auch wenn man sagt, naja, man ist da vielleicht nicht immer einer Meinung, aber hier war das dann doch strikt getrennt, die CDU hat für ihren Sprecher, ihren verkehrspolitischen Sprecher Beifall gegeben und die SPD für ihren und ansonsten, nein, es gab von Grünen und Linken Beifall für die SPD, das gab's schon, ja.
Also ich finde, man merkt ja schon, dass der nächste Wahlkampf jetzt wirklich schon so langsam seine Schatten vorauswirft. So lange dauert die Legislaturperiode auch nicht mehr, also im September 2026 ist Abgeordnetenhauswahl. Man muss aber sagen, und das jetzt als kleiner Rausschmeißer, manche denken ja wirklich weit über die Legislaturperiode hinaus. In dieser Woche der Fraktionschef der CDU, Dirk Stettner, der in einer Journalistenrunde, in der wir auch beide saßen und wo große Teile nicht zur Berichterstattung freigegeben waren, aber eine Sache, die wollte er offensichtlich auch gerne, dass das die Öffentlichkeit erfährt. Er hat gesagt, er hätte für Berlin gerne einen Iron Dome, wie den Israel auch hat, wie wir gerade auch in diesen Tagen wieder in Action erleben können.
Also ein Abwehrsystem für Raketenangriffe, genau, ja. Auch ein bisschen befremdlich, wenn ein, ich sag mal, ein Politiker aus der Provinz, mal despektierlich, aber zumindest nicht aus der bundespolitischen Liga, außenpolitische Themen aufruft, sage ich mal. Gleichzeitig denkt man ja immer so in großen Kategorien, dass Menschen das Außenpolitische suchen, wenn es innenpolitisch nicht so läuft. Ich glaube, es ist hier ein bisschen vielleicht beides. Also ich glaube schon, dass Dirk Stettner, der CDU-Fraktionschef, so ein Faible für Technologie hat.
Stichwort Magnetschwebebahn.
Stichwort Magnetschwebebahn. Das mag damit reinspielen, dass man dann auch ein bisschen denkt, hey, das ist ja beeindruckend, wie sozusagen sich ein Land wie Israel verteidigen kann und so. Wenn man dann doch mal versucht, einen ernsten Kern darin zu sehen, dann kann man natürlich sagen, ja klar, Berlin ist die Bundeshauptstadt. Berlin ist damit in besonderer Weise auch möglicherweise einmal gefährdet und sich darüber Gedanken zu machen, ist sicher nicht verkehrt.
Und das hat ja auch sozusagen einen, ich würde das mal praktischen Hintergrund nennen, weil es gibt ja einen Hauptstadtvertrag zwischen dem Bund und Berlin. Also was gibt der Bund eben wegen der besonderen Situation in Berlin an die Hauptstadt und der muss dann bis Ende 2027 neu ausgehandelt werden.
In diesem Sinne macht es dann natürlich schon Sinn zu sagen, dann lasst uns bitte auch nochmal kurz über die Frage nachdenken, wie geschützt ist diese Hauptstadt eigentlich? Also man will ja nicht irgendwie Drohszenarien an die Wand werfen, aber vorbereitet sein ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Und wenn man so einordnet, dann ergibt es durchaus auch wieder einen Sinn. Aber natürlich wirkt es auch etwas, als müsse man es etwas belächeln, wenn ein CDU-Fraktionschef eines Bundeslandes ein Raketenabwehrsystem sich wünscht.
Na, du hast eben gesagt, vorbereitet sein ist nicht verkehrt. Also ich finde, es wirkt auch von daher ein bisschen bizarr, weil wenn man weiß, wie Berlin an sich auf Katastrophenfälle vorbereitet ist, also die Hälfte der Trinkwasserbrunnen funktioniert nicht, die sogenannten Leuchttürme, wo man dann auch hingehen soll, sich treffen kann, um vielleicht, wenn es keinen Strom gibt, sein Handy aufzuladen und so weiter, da sind auch noch nicht längst alle so in Betrieb, wie die das sein sollen.
Das Land Berlin hat, wenn es um Sicherheitsfragen geht, auch noch eine große Liste an Hausaufgaben zu erledigen. Und ja, vielleicht sollte man sich dann auch eher darauf konzentrieren und die große Sicherung der Stadt dem Bund überlassen. Ja.
Alles klar, ich danke dir ganz herzlich.
Sehr gerne.
Und damit endet unsere Spreepolitik im Battle-Modus in dieser Woche. Ich bin Sabine Müller und sage danke fürs Zuhören.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckhafenland zwischen Dreieck Werder und Leest. 60 Minuten Stau an einer Baustelle. Und Richtung Dreieck Werder dauert es zwischen Potsdam Nord und Vöben 10 Minuten länger. Landkreis Dahme-Spreewald, die B179 ist zwischen der A10 und der Berliner Straße in Königs Wusterhausen nach einem Unfall voll gesperrt und ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind bis Montag früh zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt wegen Bauarbeiten. Sie müssen 30 Minuten jeweils mehr einplanen. Außerdem Stau auf den Umfahrungen in Neukölln und Britz. Geduld brauchen Sie auf der B158 stadtauswärts vor Ahrensfelde. Gropiusstadt, die Lipschitzallee ist zwischen Fritz-Erler-Allee und Rudower Straße in beiden Richtungen gesperrt. Dort findet noch bis zum Nachmittag eine Sportveranstaltung statt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11 Uhr mit Jonas Ziegler. In der Nacht und am Morgen hat der Iran erneut Raketen auf Israel abgeschossen. Auch in der iranischen Hauptstadt Teheran gab es Luftalarm. In Tel Aviv soll unter anderem ein Hochhaus getroffen worden sein. Nahost-Korrespondent Benjamin Weber.
Israel hat nicht alle iranischen Raketen abfangen können. Als Gegenmaßnahme könne man die iranischen Ölanlagen angreifen, hieß es aus Tel Aviv. Die für Sonntag geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA in Oman sind laut einem Sprecher des iranischen Außenministeriums nach den israelischen Angriffen auf den Iran sinnlos.
Die iranische Regierung sieht nach dem israelischen Großangriff offenbar keinen Sinn mehr in den Atomverhandlungen mit den USA. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran sagte, man könne nicht gleichzeitig verhandeln und Israel gestatten, den Iran anzugreifen. Vertreter Washingtons und Teherans sprachen seit rund 2 Monaten wieder über das iranische Atomprogramm. Für morgen war im Oman eine neue Gesprächsrunde angesetzt. Offiziell abgesagt wurde sie bisher nicht. Bundesaußenminister Wade Pfuhl setzt seine Nahostreise heute in Saudi-Arabien fort. In der Hauptstadt Riad ist ein Treffen mit seinem Kollegen Bin Farhan geplant. Hauptthema dürfte die militärische Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Iran sein. Erwartet wird außerdem, dass die beiden Minister über die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen sprechen. Wenige Tage nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz will die österreichische Regierung das Waffenrecht verschärfen. So soll das Mindestalter für Waffenkäufer steigen, kündigte Kanzler Stocker im ORF an. Außerdem müssten psychologische Tests genauer durchgeführt werden. Am Dienstag hatte ein 21-Jähriger an seiner ehemaligen Schule 9 Jugendliche, eine Lehrerin und danach sich selbst erschossen. In Berlin haben die landeseigenen Wohnungsunternehmen im vergangenen Jahr deutlich weniger neue Wohnungen gebaut als 2023. Das steht in einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linken, die dem RBB exklusiv vorliegt. Thorsten Gabriel, RBB 24 Landespolitik.
Rund 3.500 Wohnungen stellten die landeseigenen Unternehmen im vergangenen Jahr fertig. Das waren nicht nur 20% weniger als im Vorjahr, sondern auch ein Wert deutlich unter der mit dem Land angepeilten Zielmarke.